Jeden Tag tun wir etwas als Anästhesisten, was im Grunde ungeheuerlich ist. Wir legen wache, denkende, fühlende Menschen in wenigen Sekunden in einen Zustand, in dem er dann nicht mehr da ist. Und dann, Stunden später, holen wir ihn dann wieder zurück und die Menschen sind wieder da. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast aus der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Ich bin Ingmar und es sind Sommerferien und ich dachte, ich mache mal so eine Art Ferienfolge. Ein bisschen anders, kein Gespräch, kein Gast, keine Leitlinie, keine Technik, sondern ich nehme euch mit auf eine Reise, ich würde sagen auf eine intellektuelle, akademische Reise zu einer der, wie ich finde, faszinierendsten Ideen, die über das menschliche Bewusstsein so mitformuliert wurden und mir über den Bildschirm gelaufen sind. Den Hinweis auf dieses Thema habe ich vor vielen Jahren von einem meiner Oberärzte in Greifswald, Stefan Knigge, bekommen, der darüber mal gesprochen hat und wir haben uns darüber unterhalten. Und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und ich habe mir immer vorgenommen, hier mal rüber zu sprechen. Und an der Stelle wollte ich auch Stefan Knigge nochmal ganz ausdrücklich grüßen, weil er derjenige war, der mich bestimmt für diese interessanten, spannenden Grenzfälle und guten Ideen in der Anästhesiologie mit begeistert hat. Und das hat total verfangen und da hänge ich immer noch dran. Der Mann, der diese Theorie, von der ich gleich sprechen möchte, mitentwickelt hat, das ist kein Physiker und auch kein Philosoph, sondern Anästhesist. Das ist Stuart Hameroff, der ist Anästhesiologe an der University of Arizona und er hat sich die Frage gestellt, die ich mir auch mit Stefan Knigge damals zusammen eigentlich jeden Morgen seitdem im OP stelle, was genau mache ich da eigentlich mit meiner Narkose? Was genau schalte ich da eigentlich aus? Und was ist dieses Etwas, das unter Narkose verschwindet und beim Aufwachen wieder zurückkommt? Die meisten Neurowissenschaftler suchen die Antwort in den Verschaltungen zwischen den Nervenzellen, also den Synapsen, aber Hameroff und sein Mitautor, und das ist auch spannend, das ist nämlich ein Mathematiker und Physiker, der Roger Penrose, die haben was Besonderes gemacht. Die gucken tiefer, die gucken ganz in die Zelle rein, in die winzigen Röhren, die man bis dahin nur als bloßes Gerüst kannte und behaupten, Bewusstsein, das ist ein quantenphysikalisches Ereignis. Und nur um das gleich am Anfang direkt vorwegzunehmen, das ist keine etablierte Lehrmeinung, das ist eine Minderheitenhypothese, die ist super spekulativ und wird auch kritisiert. Um zu verstehen, warum diese zwei klugen Menschen, Hameroff und Penrose, zu so einer radikalen Idee greifen, müssen wir zuerst verstehen, woran unsere konventionellen Erklärungen eigentlich bisher gescheitert sind. Und dafür brauchen wir einen Begriff, der in der Bewusstseinsforschung alles verändert hat. Das sogenannte harte Problem. Der Philosoph David Chalmers hat es mal so formuliert. Es gibt die leichten Probleme des Bewusstseins und die sind eigentlich überhaupt nicht leicht, aber prinzipiell lösbar. Nämlich, wie unterscheidet das Gehirn Farben? Wie steuert es Aufmerksamkeit? Wie werden Sinneseindrücke integriert? Das sind alles Fragen nach Funktionen und die klassische Neurowissenschaft macht dort enorme Fortschritte. Wir können Feuerungsmuster messen und wir kennen 40-Hertz-Oszillationen und kartieren Aufmerksamkeitsnetzwerke in MRT-Untersuchungen zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch noch die harten Probleme. Und das sind so Fragen wie, warum fühlt sich das alles eigentlich nach irgendwas an? Oder warum ist die Verarbeitung von Licht der Wellenlänge mit 700 Nanometer begleitet von dem Erlebnis, das ist rot? Und dieses innere Erleben, Die Philosophen nennen das Qualia, lässt sich aus keiner noch so präzisen Statistik ableiten. Man kann jede Synapse der Welt vermessen und hat das Erleben trotzdem nicht erklärt. Und genau hier setzen Hameroff und Penrose an. Sie sagen, wenn die klassische Ebene das Erleben prinzipiell nicht fassen kann, dann brauchen wir vielleicht eine fundamentalere Ebene der Physik. Und sie werden dann ganz konkret und haben vier Rätsel formuliert, die ihre Theorie erklären soll. Erstens, das Bindungsproblem. Mein Bewusstsein fühlt sich einheitlich an. Ich sehe nicht Farbe getrennt von Form, getrennt von Bewegung, sondern ich sehe eine Szene. Aber im Gehirn werden diese Aspekte in völlig verschiedenen Arealen verarbeitet. Was bindet sie zu einem einzigen unteilbaren Erleben zusammen? Zweitens, der Übergang vom Vorbewussten zum Bewussten. Vieles in meinem Kopf läuft unbewusst ab und wird dann in einem bestimmten Moment bewusst. Was ist dieser Moment? Und was passiert genau an der Schwelle? Drittens, und das ist Penrose Lieblingsargument, die Nichtberechenbarkeit. Penrose ist überzeugt, gestützt auf die Unvollständigkeitssätze, dass menschliches, mathematisches Verstehen etwas kann, das kein Algorithmus kann. Wir sehen die Wahrheit mathematischer Aussagen ein, die sich formal nicht beweisen lassen. Und wenn das stimmt, dann kann Bewusstsein nichts rein Berechenbares sein. Und dann kann auch keine noch so mächtige, klassische KI jemals wirklich bewusst werden. Das ist ein spannender Gedanke im aufbrechenden KI-Zeitalter. Haltet mal diese vier Rätsel fest. Bindung, Übergang, Nichtberechenbarkeit und freier Wille. Denn die ganze Theorie, die jetzt kommt, ist der Versuch, für alle vier eine einzige gemeinsame physikalische Antwort zu geben. Und diese Antwort beginnt an einem ganz überraschenden Ort. Nämlich bei der Frage, wie eigentlich aus einer Wolke von Möglichkeiten eine einzige Wirklichkeit wird. Jetzt tauchen wir in die Quantenphysik ein. Und ich weiß, bei dem Wort spannen sich die Schultern an. Also, lass uns einen Deal machen. Es wird nichts gerechnet, niemals. Und ich verspreche, wir kommen mit einer einzigen, sehr anschaulichen Idee durch. Fangen wir mit dem Grundphänomen an. Ein winziges Teilchen, ein Elektron, ein Atom, solange es von seiner Umgebung isoliert ist, existiert nicht an einem Ort und in einem Zustand. Es existiert in einer Überlagerung vieler Zustände gleichzeitig. Die Physiker nennen das Superposition. Man kann es sich vorstellen als vielleicht eine Wolke von Möglichkeiten. Und das Teilchen ist hier und dort so und anders, alles gleichzeitig, solange niemand hinschaut. Diesen ungestörten, sich glatt entwickelten Zustand nennt man Quantenkohärenz. Und jetzt kommt der Kern der ganzen Sache. Und das ist das didaktische Herz dieser Episode. Es gibt nämlich drei grundverschiedene Arten, wie diese Wolke von Möglichkeiten sich verhält. Die Physiker haben dafür Buchstaben. Und die gehe ich jetzt mit euch einzeln durch. Der erste Zustand heißt U. U steht für ungestörte Entwicklung. Solange das System isoliert bleibt, bleibt die Wolke eine Wolke. Und sie entwickelt sich vollkommen glatt, vorhersagbar, deterministisch, beschrieben durch die berühmte Schrödinger-Gleichung. Es kollabiert nichts und alle Möglichkeiten bleiben offen. Der zweite Zustand heißt R. R für Reduktion. Manchmal auch SR für subjektive Reduktion. Das ist der Moment, in dem die Wolke zusammenbricht. Aus hier und dort wird plötzlich genau hier. Und aus vielen Möglichkeiten wird eine Wirklichkeit. Nach der klassischen Lehrmeinung, der Kopenhagener Deutung heißt es in dem Paper, passiert das, sobald wir messen, beobachten oder das System mit seiner lauten Umgebung in Kontakt kommt. Und hier stockt Penrose dann. Denn, und das finde ich ein sehr schönes Argument, mit purem Zufall kann man kein Bewusstsein bauen. Freier Wille, der auf Würfel beruht, ist kein freier Wille. Das ist Beliebigkeit. Determinismus auf der einen Seite, Zufall auf der anderen. Und beides taugt nicht als Grundlage für bewusste Entscheidungen. Penrose braucht noch was Drittes. Etwas, das weder festlegt, noch bloß zufällig ist. Etwas, das er nicht berechenbar nennt. Und das ist der dritte Zustand. OR. Objektive Reduktion. Das ist Penroses eigene neue Physik. Die Idee ist, eine Superposition kollabiert nicht nur dann, wenn jemand hinschaut, sie kollabiert irgendwann auch von ganz alleine, von selbst, ohne Beobachter, ohne Umgebung, objektiv. Ein Selbstkollaps. Wann? Und warum von selbst? Penrose sagt, jeder der überlagerten Zustände hat seine eigene Geometrie der Raumzeit. Und wenn ein Teilchen hier und dort zugleich ist, dann krümmt seine Masse die Raumzeit an zwei Orten gleichzeitig. Und nach Einstein krümmt ja jede Masse die Raumzeit. Eine Superposition ist damit eine Überlagerung zweier leicht verschiedener Raumzeitgeometrien. Und dieser Zustand ist, physikalisch gesprochen, instabil. Ab einem bestimmten Grad der Trennung, abhängig davon, wie viel Masse wie weit auseinander liegt, hält die Natur diese Verbiegung dann nicht mehr aus und das System muss sich entscheiden. Es kollabiert von selbst in eine einzige Wirklichkeit und so verhindert die Natur, dass sich die Welt in viele Welten aufspaltet. Ich versuche mal, eine rettende Analogie zu bauen und die steht auch wortwörtlich so im Originalpaper. Denkt mal an radioaktiven Zerfall. Ein instabiler Atomkern zerfällt nach einer charakteristischen Halbwertszeit. Niemand muss den beobachten. Niemand stößt den an. Der Atomkern zerfällt von selbst zu einer nicht genau vorhersagbaren, aber statistisch bestimmten Zeit. Und genau so, sagt Penrose, kollabiert die überlagerte Raumzeit bei der objektiven Reduktion von ganz alleine. Nach einer charakteristischen Zeit und auch ohne Beobachter. Das ist die ganze, zugegeben ziemlich komplizierte Physik, die man dafür braucht. Drei Zustände. U, also die Wolke bleibt. R, die Umgebung lässt die Wolke zufällig zusammenbrechen. Und OR, sie bricht von alleine zusammen, nicht zufällig, sondern auf eine Weise, die weder festgelegt noch beliebig ist, nicht berechenbar. Und genau dieses OR, dieser Selbstkollaps, ist der Kandidat, den Penrose für das Bewusstsein sucht. Und jetzt fehlt nur noch eins. Ein Ort im Gehirn, an dem sowas stattfinden könnte. Und das ist die eigentliche Überraschung. Und der Twist, wie wir von Quantenphysik zu Anästhesie kommen. Wenn man einen Ort für ein so empfindliches Quantenphänomen sucht, dann gibt es da eine Wunschliste. Hameroff und Penrose formulieren 6 Kriterien. Der Ort sollte häufig vorkommen, er sollte funktionell wichtig sein und er sollte eine regelmäßige kristallartige Struktur haben, weil Ordnung die Voraussetzung für Kohärenz ist. Und er sollte sich zeitweise von der Umgebung isolieren lassen. Er sollte an Quantenereignisse koppeln und er sollte Informationen verarbeiten können. Membranen erfüllen einige von diesen Kriterien, die DNA erfüllt einige, Synapsen erfüllen einige, aber es gibt eine Struktur, die erfüllt alle 6 Kriterien, nämlich das Zytoskelett. Genauer gesagt, die Mikrotubuli des Zytoskeletts. Und jetzt müssen wir kurz die Zellbiologie neu justieren, die wir alle mal gelernt haben. Ich habe damals die Mikrotubuli als das Knochengerüst der Zelle abgespeichert, als passives Stützwerk, als Transportschienen. Und das ist, so die Kernaussage von Hameroff und Penrose, eine wahrscheinlich dramatische Unterschätzung. Schauen wir es uns mal genauer an. Ein Mikrotubulus ist ein hohler Zylinder, 25 Nanometer im Durchmesser, und die Wand besteht aus 13 längs laufenden Strängen, den Protofilamenten. Und diese Stränge sind aufgebaut aus einem einzigen, immer gleichen Baustein, dem Tubulin. Das Tubulin ist ein Dimer, ein Doppelbaustein aus einem Alpha- und einem Beta-Anteil, angeordnet in einem leicht verdrillten, regelmäßigen Gitter. Jetzt kommt der entscheidende physikalische Trick. Jedes Tubulin hat in seinem Inneren eine kleine, unpolare Nische, eine hydrophobe Tasche. Und in dieser Tasche kann sich ein einzelnes Elektron aufhalten, delokalisiert, mal mehr zum einen, mal mehr zum anderen Ende gezogen. Und die Position dieses Elektrons ist gekoppelt an die Form des gesamten Proteins. Elektron so, Protein in Zustand A. Elektron anders, Protein in Zustand B. Merkt ihr, was das bedeutet? Es gibt jetzt was Binäres, was Digitales. Wir haben jetzt ein Bit, einen Schalter mit zwei Zuständen, 1 und 0. Und weil es ein Quantenschalter ist, kann er, solange er isoliert ist, in der Superposition sein, nämlich A und B gleichzeitig. Jetzt sind wir aber in einem Protein, und zwar in einem Protein, das millionenfach in jedem Neuron vorkommt. Und diese Bausteine, die reden miteinander. Über elektrostatische Kräfte beeinflusst jedes Tubulin seinen Nachbarn. Und damit wird der Mikrotubulus zu einem winzigen Quantencomputer. Die Informatiker nennen sowas einen zellulären Automaten. Einfache Bausteine, feste Nachbarschaftsregeln, ein gemeinsamer Takt, und dann entstehen komplexe, wandernde Muster, die Informationen tragen. Mathematisch ist bewiesen, so ein zellulärer Automat kann alles berechnen, was berechenbar ist. Und jetzt der Bogen, der für mich als Kliniker dann wichtig ist. Ist das nicht einfach alles nur graue Theorie? Nein, glaube ich nicht. Es gibt handfeste Hinweise, dass das Zytoskelett mit Kognition zu tun hat, ganz unabhängig von der Quantenfrage. Die Langzeitpotenzierung, das ist unser bestes zelluläres Modell für Lernen und Gedächtnis, hängt an einem Mikrotubulus-assoziierten Protein, dem MAP2. Zerstört man Mikrotubuli zum Beispiel mit Kolchizin, kriegt man Lern- und Gedächtnisdefizite, die wie bei einer Alzheimer-Demenz wirken. Und bei Alzheimer selbst sind es die zerfallenen Mikrotubuli, die berüchtigten Tau-Tangles, die das Krankheitsbild prägen. Das Zytoskelett ist also kein totes Gerüst. Es ist mit Gedächtnis und mit Neurodegeneration verknüpft. Und genau deshalb ist die Idee, dass hier auch was so Fundamentales wie das Bewusstsein wohnen könnte, weniger abwegig, als es zunächst klingt. Und jetzt fehlt nur noch das Wort, das der Theorie am Ende den Namen gibt, nämlich die Orchestrierung. Erinnert euch nochmal an die Mikrotubulus-assoziierten Proteine, die MAPS, MAP2, Lernen und Gedächtnis. Bisher waren sie nur Verbindungsstücke und jetzt kriegen sie aber eine tragende Rolle. Denn die MAPS docken an bestimmten Stellen an die Mikrotubuli an. Und wo sie andocken, durchbrechen sie die Isolation. Die legen fest, welche Tubuline frei in Superposition schwingen dürfen und welche nicht. Und damit werden die MAPS zu sowas wie Dirigenten. Die geben nicht die Musik vor, aber sie bestimmen den Rahmen, welche Töne überhaupt möglich sind, welche Kollaps-Ergebnisse wahrscheinlich werden. In der Physik nennt man solche Ankerpunkte Nodes. Und weil dieser Selbstkollaps im Gehirn nicht wild und zufällig abläuft, sondern durch die MAPS und durch die individuelle gelernte Struktur eurer eigenen Mikrotubuli dirigiert wird, geben Hammerer von Penrose ihm seinen Namen, nämlich orchestrierte objektive Reduktion. Orchestrated Objective Reduction, kurz OR. Jetzt kommt die Frage, an der die ganze Theorie überprüfbar wird. Man kann nämlich ausrechnen, wann so ein Selbstkollaps stattfindet. Ich kann das nicht vorrechnen, aber die Logik dahinter ist elegant und die will ich euch geben. Erinnert euch nochmal, bei der objektiven Reduktion gilt, je mehr Masse in Superposition ist, desto schneller der Kollaps. Große Masse, kurze Zeit, kleine Masse, lange Zeit. Das ist eine einfache, umgekehrte Beziehung. Sie folgt der Heisenbergschen Unschärferelation. Man kann also fragen, wie viele Tubuline müssen gemeinsam in Superposition sein, damit der Kollaps nach einer bestimmten Zeit eintritt. Und ich will ehrlich sein, hier liegt später auch einer der großen Kritikpunkte. Hammerer und Penrose wählen zuerst die Zeit und sie greifen dafür auf die Experimente von Benjamin Libet zurück, der gemessen hat, dass der Übergang von der unbewussten zur bewussten Wahrnehmung ungefähr eine halbe Sekunde dauert, 500 Millisekunden. Und diese Zahl setzen sie als die Kollapszeit an. Und dann rechnen sie rückwärts. Wie viele Tubuline braucht man, damit der Selbstkollaps genau nach 500 Millisekunden eintritt? Und die Antwort, und das ist eine grobe Größenordnung, keine Präzisionsmessung, lautet ungefähr 1 Milliarde Tubuline. 10 hoch 9 Tubuline. Ein Neuron enthält ungefähr 10 Millionen Tubuline. 1 Milliarde Tubuline wären also, wenn sie vollständig kohärent wären, etwa 100 Neuronen. Realistischer? Wenn nur ein kleiner Bruchteil pro Zelle mitschwingt, sind es einige tausend Neuronen. Und das ist bemerkenswert, weil genau in dieser Größenordnung, tausende bis zehntausende Neuronen, liegen die Zellversammlungen, die Neurowissenschaftler wie Hebb und Crick und Koch unabhängig davon als Einheit bewusster Verarbeitung vermutet haben. Und hier schließt sich jetzt der Kreis dieser Ideen der ganzen Theorie. Jeder einzelne dieser orchestrierten Objective Reduction, OR-Kollaps-Situationen ist ein blitzartiges, unumkehrbares Ereignis. Der Moment, in dem aus Möglichkeit Wirklichkeit wird. Hammerer und Penrose sagen, das ist ein Jetzt, ein bewusster Augenblick und das Bewusstsein, wie wir es erleben, dieser kontinuierliche Strom, der ist in Wahrheit vielleicht gar nicht kontinuierlich, sondern eine Kaskade von Jetzt-Momenten. Wie die Einzelbilder eines Films, die zur fließenden Bewegung verschmelzen. Bewusstsein wäre dann keine Substanz, kein Ding, sondern eher so eine Frequenz, ein Takt von Kollapsereignissen. Und weil intensivere Reize schneller Kohärenz aufbauen, kollabiert das System dann früher. Und das Modell erklärt damit sogar, warum ein intensiver Moment sich dichter anfühlt. Und jetzt kommt der Teil, der uns Anästhesisten direkt betrifft. Denn wenn Bewusstsein wirklich dieser Takt aus Quantenkollapsen ist, was passiert, wenn ich eine Narkose einleite? Und das ist eigentlich der Moment, für den Hammerhoff diese ganze Theorie entwickelt hat. Denn Hammerhoff ist so wie ich und ihr Anästhesist, Anästhesiologe. Und wir Anästhesisten haben ein tolles und bis heute noch nicht vollständig gelöstes Rätsel in unserem eigenen Fach. Wir wissen ziemlich genau, dass Narkose das Bewusstsein ausschaltet. Aber wir wissen überraschend schlecht, wie. Hammerhoffs Antwort ist jetzt bestechend direkt. Erinnert euch nochmal an die hydrophobe Tasche im Tubulin. Diese kleine unpolare Nische, in der das Elektron delokalisiert sitzt und den Quantenschalter ermöglicht. Und Hameroff sagt, genau dort binden Narkosegase oder Anästhetika. Anästhetika sind nämlich ganz oft unpolare Moleküle und lieben solche hydrophoben Taschen. Und indem sie sich dort einnisten, verhindern sie die Delokalisation des Elektrons. Sie legen den Quantenschalter lahm. Keine Superposition mehr. Keine Kohärenz. Keine Org-OR. Und damit, in diesem Modell, kein Bewusstsein. Narkose wäre dann also nichts anderes als das gezielte Stilllegen dieses quantenmechanischen Mechanismus des Bewusstseins. Und das Aufwachen wäre das Wiedereinschalten. Und ihr merkt, wie elegant das ist. Die Theorie erklärt nicht nur das Bewusstsein, sondern sie erklärt nebenbei auch gleich, was wir eigentlich jeden Tag im OP machen. 2024 hat eine Arbeitsgruppe um Mike Wiest am Wellesley College ein Experiment veröffentlicht, das genau hier ansetzt. Ein Tierversuch. Sie haben Ratten einen Wirkstoff gegeben, der die Mikrotubuli stabilisiert. Das Epothilon B. Und dann haben sie die Tiere narkotisiert. Mit dem Ergebnis, dass die Ratten mit den stabilisierten Mikrotubuli deutlich länger brauchten, um das Bewusstsein zu verlieren. Und der Effekt war groß und statistisch robust. Und die Autoren haben das so interpretiert, dass wenn ein Eingriff an den Mikrotubuli die Narkosewirkung verzögert, dann wirkt die Narkose offenbar über diese Mikrotubuli. Genauso wie es dieses OR, Org-OR vorhersagt. Und jetzt muss ich, gerade weil das so verführerisch gut passt, ehrlich sein. Und das leitet direkt zum Kassensturz über. Denn es gibt eine viel einfachere klassische Erklärung für genau denselben Befund, ganz ohne Quantenphysik. Mikrotubuli sind die Transportschienen, über die GABA-A-Rezeptoren an die Zellmembran gebracht werden. Und Narkosegase wie Isofluran oder andere Anästhetika wirken vor allem über eben genau diese GABA-A-Rezeptoren. Und wenn ich das Zytoskelett stabilisiere, verändere ich möglicherweise schlicht die Rezeptordichte an der Synapse. Und auch so verzögert sich die Wirkung, ganz ohne dass wir auch nur einen einzigen Quanteneffekt im Spiel haben. Und der Befund aus der Arbeitsgruppe von Mike Wiest mit den Ratten, der passt jetzt eben zu beiden Deutungen, Quanten und klassisch. Ich habe euch jetzt eine halbe Stunde lang eine wunderschöne, geschlossene, elegante Theorie erläutert oder versucht zu erklären. Und gerade weil die so verführerisch ist, braucht es einen kritischen Check. Denn so eine große Idee erkennt man vielleicht auch daran, dass sie eine ehrliche Prüfung aushält. Und es gibt einen großen Kritiker, der heißt Max Tegmark, Physiker. Der hat im Jahr 2000 ein Argument gehabt, das im Kern einfach, aber vernichtend gegenüber dieser Theorie ist. Quantenkohärenz ist extrem empfindlich. Die braucht Kälte, Stille, Isolation. Und in den Laboren, in denen Quantencomputer entwickelt werden oder arbeiten, wird nahe am absoluten Temperatur-Nullpunkt gearbeitet. Aber mein Gehirn ist warm, feucht und im physikalischen Sinn betrachtet ohrenbetäubend laut. Tegmark hat durchgerechnet, wie lange eine Superposition in den Mikrotubuli überleben könnte. Und sein Ergebnis? Ungefähr 10 hoch minus 13 Sekunden. Also ein Zehntel einer Billionstel Sekunde. Erinnert euch? Hameroff und Penrose, die Theorie dort, braucht 500 Millisekunden. Das ist der Unterschied wie zwischen einem Wimpernschlag und dem Alter des Universums. Und wenn Tegmark recht hat, dann ist die Theorie tot, bevor sie angefangen hat. 2 Jahre später, 2002, kam eine Erwiderung, unter anderem von Hameroff selbst, diesmal mit den Physikern Hagan und Tuzinski. Und ihr Vorwurf war, dass TECMAC gar nicht das echte ORG-OR-Modell gerechnet habe, sondern eine falsche Variante und dabei zusätzlich Parameter falsch angesetzt habe. Wenn man das korrekt rechnet, komme man nur auf 10 hoch minus 5 bis 10 hoch minus 4 Sekunden. Mit zusätzlichen Schutzmechanismen wie Wasser um die Mikrotubuli oder eine Gelschicht, vielleicht noch länger. Das wäre ein gewaltiger Sprung nach oben, aber, und das muss man auch klar sagen, immer noch deutlich kürzer als die geforderte halbe Sekunde, die 500 Millisekunden. Die Lücke ist geschrumpft, aber sie ist nicht geschlossen. Und was ist der Stand heute? Vielleicht, wenn man es optimistisch betrachtet, unentschieden, aber in Bewegung. Und 2022 hat Penrose noch eingeräumt, dass die ursprüngliche Theorie, und jetzt kommt ein Zitat, rough around the edges sei, also an den Rändern noch ein bisschen rau und unfertig. Und auf der anderen Seite häufen sich die Befunde, dass es überhaupt Quanteneffekte im warmen biologischen System gibt, zum Beispiel in der Photosynthese. 2024 konnte eine Gruppe um Babcock echte kollektive Quantenoptik, Superradianz, in den Tryptophan-Netzwerken der Mikrotubuli bei Raumtemperatur nachweisen. Aber, und den Satz bitte ich euch auch mitzunehmen, weil er das häufigste Missverständnis in der populären Berichterstattung entlarvt, der Nachweis, dass es in Mikrotubuli Quanteneffekte gibt, ist nicht der Nachweis, dass diese Quanteneffekte das Bewusstsein erzeugen. Das mit dem Bewusstsein ist eben eine der größten offenen Fragen der Wissenschaft. Zwischen beiden liegt ein Abgrund, eine Schlucht, die bisher noch nicht überbrückt werden konnte. Es ist wie wenn man Wasser auf einem fernen Planeten findet, heißt es noch nicht, dass es dort außerirdisches Leben gibt. Und wo lässt uns das jetzt? Der Diskurs hat sich verschoben von einem "Es ist kategorisch unmöglich" hin zu einem "Es ist empirisch untersuchbar". Und das ist vielleicht die stärkste Eigenschaft von diesem orchestrierten OR überhaupt. Sie macht konkrete, prüfbare Vorhersagen über Narkose, über Kohärenzzeiten und sie ist falsifizierbar. Das ist auch wichtig. Und das ist mehr, als man von vielen konkurrierenden Bewusstseinstheorien sagen kann, die so vage bleiben, dass man sie überhaupt nicht widerlegen kann. Und im Sinne von Karl Poppers ist eine kühne, widerlegbare Theorie einer unangreifbaren allemal vorzuziehen. Jetzt sind wir am Ende dieser Reise in den Sommerferien 2026. Ob diese Theorie von Hameroff und Penrose in 20 Jahren noch als geniale Vorwegnahme oder als eleganter Irrtum gilt, weiß ich nicht. Aber ich hätte noch 3 Gedanken für den Rest der Sommerferien. Erstens, die Frage ist manchmal wertvoller als die Antwort. Selbst wenn die Theorie falsch ist, zwingt sie uns, präzise zu benennen, was die klassischen Modelle eben nicht erklären können. Das innere Erleben, das ganz am Anfang beschriebene harte Problem. Und diese Schärfung allein ist vielleicht schon ein Gewinn. Zweitens, Bewusstsein könnte ein Prozess sein, kein Gegenstand. Und die Idee vom Bewussten jetzt als einer Frequenz von Ereignissen, als Takt statt als Ding, ist auch unabhängig von der Quantenphysik ein Perspektivwechsel. Vielleicht ist Bewusstsein weniger ein Ort im Gehirn als ein Rhythmus. Wir Anästhesisten sind näher an diesem Rätsel als fast alle anderen Disziplinen. Wir schalten das Bewusstsein reversibel und reproduzierbar aus und wieder an, jeden Tag, mehrmals. welche Theorie am Ende auch gewinnt. Die Antwort wird auch bei uns in den OP-Sälen gesucht. Und damit zurück zum Anfang, zu dem Patienten, den wir in den Schlaf legen und Stunden später zurückholen. Er macht die Augen auf und er ist wieder da. Und ich finde, es lohnt sich, jeden Tag darüber auch ein bisschen zu staunen. Das war's mit der heutigen Episode vom Young Urban Anesthesiologist Podcast. Und wenn euch diese etwas andere Folge gefallen hat, dann teilt sie vielleicht mal mit jemandem, der auch gerne über so große Fragen nachdenkt. Die Quellen von Hameroff und Penrose bis zu den aktuelleren Experimenten aus 2024 schicke ich wieder in die Shownotes und wünsche euch schöne Ferien. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.